Der Frühling ist da, die Säfte steigen. Wenn wir uns umgucken, sehen wir Fruchtbarkeit und erblühende Sexualität. Wir sehen auch erblühende Sexualität bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Problem. Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Prüfungsdoping, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Bevor ich zum Thema komme, möchte ich euch noch auf ein Video aufmerksam machen, das ich aufgenommen habe, beziehungsweise das wir für euch aufgenommen haben. Ihr findet das unter www.prüfungsdoping.de/bonus. Es geht da um die Prüfung vor dem Gesundheitsamt, um die letzte Prüfung vor dem Gesundheitsamt aus dem letzten Herbst. Ich beschäftige mich da ein bisschen mit den Prüfungsfragen, so im Sinne von, welche Taktiken gibt es, um sie zu beantworten? Wie kann man Wissenslücken im letzten Moment noch füllen? Was tut man in einem Anfall von akutem Nichtwissen? Wenn ihr möglicherweise jemanden kennt, der in absehbarer Zeit die Prüfung machen will, empfehlt es gerne weiter oder guckt es euch interessehalber an. Wie gesagt, es ist sehr speziell, aber für denjenigen, der sich für die Prüfung vor dem Gesundheitsamt interessiert, kann es ganz interessant sein. So, kommen wir nun zum Inhalt. Ich hatte das Thema Frühlingserwachen genannt. Ich wollte es ursprünglich kindliche Sexualität nennen. Da wurde ich ein bisschen, das wurde mir abgeraten, weil man sagt, oh Gott, kindliche Sexualität, das ist sowas. Aber nichtsdestoweniger ist das Thema nicht nur wichtig, sondern man muss sich auch damit auseinandersetzen, auch wenn es im ersten Moment seltsam erscheint oder man instinktiv sagt, oh nee, das ist so nichts für mich jetzt. Frühlingserwachen ist der Titel eines Theaterstücks von Wedekind, von Frank Wedekind. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal so auf die deutschen Bühnen gekommen. Und in diesem Stück Frühlingserwachen setzt sich Wedekind mit kindlicher Sexualität aus, im Sinne von jugendlicher Sexualität. Ja, ist natürlich auch da so ein bisschen die Frage, wo zieht man die Grenze? Das Strafrecht tut das bei 14 bzw. 16. Das gilt, ist in der Gesellschaft schon ein bisschen anders. Wir würden also unter 16-Jährige, da tun wir uns ein bisschen schwer, die so als sexuell aktive Jugendliche anzusehen. Unter 14 noch mehr, unter 13 wird's ganz haarig irgendwie. Also auch da müsste man schon mal damit anfangen zu sagen, was heißt jetzt eigentlich genau Kind und was heißt Jugendlicher? Für Wedekind sind die Jugendlichen, die er auf die Bühne bringt, so ungefähr 14 bis 15 Jahre alt. Und es kommt ja aufgrund von mangelnder Aufklärung, kommt es eben zu einer Teenager-Schwangerschaft, würde man das Ganze heute nennen. Das Mädchen Wendler wird von ihrem Klassenkameraden schwanger und stirbt dann am Schluss bei dem Versuch einer Abtreibung und der jugendliche Täter begeht Selbstmord bzw. wird im letzten Moment vom Selbstmord abgehalten. Aber es ist ein Drama, ein Kinderdrama ist auch der Untertitel. Und so ist dieses ganze Thema kindliche Sexualität insgesamt sehr dramatisch. Und das Ganze interessanterweise bis heute, also noch 120 Jahre nach Wedekinds, allererster Auseinandersetzung mit dem Thema, war es vielleicht nicht, aber früher Auseinandersetzung mit dem Thema, ist das Ganze immer noch sehr haarig. Wir haben heutzutage eine etwas andere Haltung zum Sexualleben unserer Kinder bzw. von Jugendlichen. Das heißt, wenn ein 16-Jähriger bei seiner 16-jährigen Freundin übernachten möchte, um mit ihr Sex zu haben, haben viele Eltern heutzutage damit viel weniger Probleme als noch eine Generation früher. Das ist zunächst mal erfreulich. Jugendliche haben ein Anrecht auf ihren Körper bzw. auf den Genuss an ihren Körpern. Das ist zunächst mal wirklich kein Problem. Die Frage ist jetzt, wann fängt Jugend an? Wann hört Kindheit auf? Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, was das Thema immer so umspukt, ist das Thema der Pädophilie. Das heißt, was machen wir mit Beziehungen zwischen, sagen wir mal, einer 16-Jährigen zu einem Mann von Anfang 30? Das ist, viele von uns empfinden das als so ein bisschen degutant, so ein bisschen geschmacklos. Ja, dass man sagt, wenn der Freund jetzt 17 wäre, ja gut. Oder wenn er 18 wäre, ja gut. 19, ja, da fängt es schon ein bisschen an. mit 19 sind die einen schon fast erwachsen, die anderen sind noch so ein bisschen kindlicher. Also bei der ganzen Pädophilie-Diskussion geht es ja eigentlich darum, dass man sagt, die Kinder sollten dem Alter nach oder die Jugendlichen sollten dem Alter nach möglichst nah beieinander sein. Dann haben wir kein großes Problem damit. Aber wenn die Altersschere sozusagen auseinanderklafft, dann wird es problematisch. Umgekehrt natürlich noch mehr. Was machen wir mit dem 16-jährigen Jungen und der 32-jährigen Frau? Das ist, da sieht man natürlich auch, dass unsere Gesellschaft, sagen wir mal, die männliche Sexualität eher toleriert als die weibliche, beziehungsweise die, sagen wir mal, unsere Gesellschaft die männliche Sexualität eher, ja, man kann nicht sagen verteidigt, aber sagen wir mal, die männliche Sexualität eher ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist, während die weibliche immer noch so etwas Mysteriöses hat. Das heißt, in dem Moment, wo eine Frau sexuell aktiv wird, vor allen Dingen eine erwachsene Frau gegenüber einem relativ jungen Mann, fängt das an, auch seltsam zu werden. Ne? Die Internetpornografie nennt das dann sogenannte MILF-Pornos. Mothers I'd Like to Fuck ist die Abkürzung. Interessanterweise werden diese MILF-Pornos intensiv abgerufen. Das ist, glaube ich, der zweithäufigste Suchbegriff nach Teenage oder der dritthäufigste nach Teenager und Anal. Das heißt, auch wenn das Thema gesellschaftlich nicht wirklich diskutiert wird, scheint es in der Pornografie eine Rolle zu spielen. Ganz interessant, haben wir es da mit Verdrängung zu tun oder ist das die Vorbereitung für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung? Das weiß man noch nicht, das wird man in Zukunft sehen. Noch schwieriger wird das Thema, wenn wir sozusagen im Alter noch weiter zurückgehen und jetzt tatsächlich in die Kindheit kommen. Das heißt, was machen wir mit Kindern, die in irgendeiner Art und Weise Spaß an ihrem Körper haben oder Spaß an dem Körper eines anderen bekommen und mit dem entsprechend umgehen wollen? Wir haben uns angewöhnt, das Ganze so ein bisschen zu verniedlichen. Dann läuft das unter Doktorspiele. Viele Kita-Erzieherinnen und Erzieher können da ein Lied von singen. Das heißt, die kleinen Kinder, 3, 4 Jahre alte Kinder, ziehen sich zurück, ziehen sich aus, zeigen sich gegenseitig ihre Geschlechtsteile. Die Mädchen stecken durchaus Dinge in ihre Scheide. Das ist ein Problem, weil es da zu Verletzungen kommen kann. Deswegen wird das üblicherweise in den Kitas auch so weitergegeben. Nichts reinstecken, beziehungsweise nicht reinstecken, auch den Penis bitte nicht in irgendwas anderes reinstecken. Zur Erektion kommt es meistens da noch nicht oder wenn nur zu sehr kurzlebigen. Und überhaupt ist die kindliche Sexualität eigentlich nicht wirklich genital ausgerichtet, sondern eher bezogen gewissermaßen auf den ganzen Körper, auf die ganze Körperoberfläche. Das heißt, das Kind empfindet selbstverständlich sexuelle Lust, wenn es seine Genitalien berührt oder mit seinen Genitalien spielt. Es empfindet aber eine sehr ähnlich gelagerte Lust, wenn es mit anderen Teilen seines Körpers spielt, wenn es beispielsweise intensiv gestreichelt wird. Ja, oder eben vor allen Dingen durch Lutschen oder auch durch Spielen mit dem Anus. Das ist halt, ne? Bekanntermaßen hat Freud sich sehr, sehr intensiv mit der kindlichen Sexualität auseinandergesetzt. Ne? Wir erinnern uns, Freud hat die sogenannten Phasen der psychosexuellen Entwicklung beschrieben und hat darin gesagt, zunächst mal ist jeder Mensch ein orales Wesen. Ne? Wir liegen an der Mutterbrust, das heißt, die mit der Ernährung zusammen ist der Mund für uns auch das, der Kontakt zur Mutter, der Hauptkontakt zur Mutter sozusagen. Das heißt, wir empfinden auch im späteren Leben Lust und Befriedigung, wenn wir an etwas lutschen oder saugen. Im nächsten Schritt der psychosexuellen Entwicklung, der sogenannten analen Phase, geht es dann darum, dass das Loslassen von Kot oder das Einhalten von Kot auch als lustvoll erlebt wird. Wobei sich da jetzt diese Lust von der reinen Körperlichkeit schon ein bisschen verschiebt. Es geht auch um Macht. Also wir können sozusagen die Macht einzuhalten oder die Macht abzugeben. Der Kot, den das Kind abgibt, kann auch eine Art Geschenk sein. Ja, das kann auch ein, ne, schaut mal, was ich gemacht habe, schaut mal, was ich für euch produziert habe, schaut mal, was mein Körper macht. Und auch das wird durchaus als lustvoll erlebt. Ja, das heißt, auch das ist da noch relativ ungeschieden. Es kommt dann zu einer Latenzphase und dann gibt es den berühmten Ödipus-Komplex, der ist auch durchaus genital, beziehungsweise der Ödipus-Komplex, die kommt vor der Latenzphase. Und dann so mit 11, 12, 13, ne, so mit Beginn der Pubertät, beginnt das, was man genitale Sexualität nennt. Das heißt, da liegt das Hauptaugenmerk tatsächlich auf dem Gebrauch der primären Geschlechtsteile oder auf dem Wunsch des Gebrauches der primären Geschlechtsteile. Das Problem ist heute, dass wir die sexuelle Aufklärung hat sich aus dem Elternhaus einerseits in die Schule verschoben. Das ist zunächst mal sehr erfreulich. Die Schulen waren früher, was Aufklärung angeht, sehr, sehr schamig. Das wird dann so in den Biologieunterricht verlegt, beziehungsweise an den Biologieunterricht delegiert. Und da ging es dann hauptsächlich um Kondome und Gurken oder Bananen. Das ist alles gut und schön. Es ging natürlich auch um den weiblichen Zyklus. Ne? Und, aber im Großen und Ganzen war die Sexualität im Sinne von die Freude am Körper und der freie, ungehinderte Umgang am Körper stand da nicht so im Fokus, sondern es ging um Fortpflanzung. Ja, natürlich hat Fortpflanzung was mit Sexualität zu tun, aber Sexualität hat nicht unbedingt was mit Fortpflanzung zu tun. Es gibt auch eine Sexualität, die man betreibt, ohne sich fortpflanzen zu wollen. Und das dürfen auch Jugendliche. Problematisch ist allerdings, dass heutzutage immer noch in den Schulen aufgeklärt wird, aber jetzt weniger oder immer noch im Biologieunterricht, aber mittlerweile immer mehr auf dem Schulhof und zwar durch Pornografie. Und das ist etwas, was gewaltig auf uns zurollt, muss man sagen. Die Internetpornografie ist so leicht verfügbar, dass wir mittlerweile Kinder haben, die mit den Smartphones ihrer Eltern oder auch dem eigenen Smartphone vollkommen ungehindert härteste Pornografie konsumieren, stundenlang. Das Ganze ist ja kostenlos zu erhalten. Es gibt die entsprechenden Plattformen, ne, die man im Internet da hat. Das hat man auf dem Schulhof schnell ausgetauscht. Und wenn man mal einen Blick in diese Internetpornografie wirft, wird man sehen, dass sie sich, sagen wir mal, es ist keine lustvolle, erotische Beschreibung von Sexualität, sondern es ist vor allen Dingen eine sehr erwachsene Darstellung von Sexualität in dem Sinne, als dass sie eben rein genital ist, sowieso. Da geht es nicht um Zärtlichkeit, um Vertrauen, da geht es vor allen Dingen nicht um Liebe, um Kuscheln, um die Experimentierfreude, um das Erkunden des Körpers und so weiter und so weiter, sondern es geht um rein und raus. Opfer beziehungsweise Objekt, muss man tatsächlich sagen, ist dabei die Frau. Es gibt Pornografie für Frauen, aber die allermeiste im Internet zu bekommende Pornografie, zumindest frei erhältliche Pornografie, richtet sich an Männer, respektive an Jungen. Und Frauen sind degradierte Sexualobjekte, immer geile Sexualobjekte, die den Wünschen der Männer bedingungslos zur Verfügung stehen. Wir reden hier auch von Praktiken, die Schmerzen verursachen, beispielsweise im Analverkehr oder auch BDSM-Praktiken, Fesselspielen und so weiter und so weiter. Was Erwachsene mit ihren Körpern machen im gegenseitigen Einverständnis, das ist ihnen überlassen. Wer Spaß an einem Abend in einem BDSM-Club hat, der darf das selbstverständlich tun. Wer Spaß an Partnertausch hat oder an Gruppenverkehr sozusagen, ne, der darf das tun, in gegenseitigem Einverständnis. Das Ganze Kindern aber in Bildern zu präsentieren und das Ganze in Zukunft vermutlich auch noch als Virtual Reality 3D-Darstellung, das ist ja der nächste Schritt, der gerade kommt, ist insofern problematisch, als dass dadurch der Blick auf eine, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, gesunde Sexualität, auch wenn das Wort gesund ein bisschen schwierig ist, ne, auf eine ausgeglichene, alle Interessen berücksichtigende und vor allen Dingen auch was den Umgang der Geschlechter miteinander angeht, gerechte und liebevolle Sexualität, der wird durch diese Videos verstellt. Das heißt natürlich nicht, dass grundsätzlich Pornografie Kinderherzen verdirbt. Ja, das ist gar nicht der Punkt, sondern dieses Übermaß und diese leichte Verfügbarkeit. Dann geht es natürlich auch ein bisschen darum, wer hat schon den schlimmsten Porno gesehen, den, wo am meisten Sperma über Frauenkörper gespritzt wird und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Wettbewerbscharakter, der da drin ist, führt nicht zuletzt zu einem immer größeren Druck, Leistungsdruck auf die Pubertierenden auf der einen Seite. Und besonders dramatisch finde ich das, dass Mädchen diese Pornografie ebenfalls sehen, beziehungsweise sie sich ansehen müssen, weil die Jungs ihnen im Prinzip die Handys so vors Gesicht halten. Und dadurch auch, sagen wir mal, einen vollkommen falschen Eindruck von den Erwartungen bekommen, die an sie gestellt werden. Das heißt, das kann auf der einen Seite zu massiver Sexualfurcht führen, oder zu einer übermäßigen, devoten Haltung gegenüber den Wünschen der Männer, also der heranwachsenden Männer, der noch Jugendlichen, also ihrer Klassenkameraden. Und das ist schon ausgesprochen schwierig und kann zu gewaltiger psychischer Belastung werden, mit der sich der Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin Psychotherapie auch auseinandersetzen wird. Das heißt, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, sollte man immer auch nach dem Pornografiekonsum fragen. Ja, das ist natürlich eine Frage, die zunächst mal schamhaft nicht beantwortet werden, aber man sollte schon dabei bleiben. Weil sich zum Teil Ängste, Schlafstörungen, Schulängste und Schulphobien zum Teil darüber aufklären, dass die Kinder sagen, ich möchte damit nicht mehr konfrontiert werden. auf dem Schulhof, wie auch immer. Ja, ich habe da Angst vor, ich habe da Ekel vor oder so und deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Ja, und alle anderen Gründe, die dann so genannt werden, sind dann häufig nur oder oftmals nur vorgeschoben. Das heißt, frag den Pornografiekonsum ab. Für mich als Sexualtherapeuten gilt das für erwachsene Männer insbesondere auch. Das ist jetzt nicht mehr gerade das Thema Kinder und Sexualität. Aber ich rechne damit, dass ich spätestens in 10 Jahren damit zu tun bekommen werde, dass ich Männer da sitzen habe, die unter erektiler Dysfunktion leiden, also unter Erektionsstörungen leiden, die in ihrer Kindheit zu viel Pornografie konsumiert haben und dementsprechend psychische Schäden davon getragen haben. Es ist ein Thema, das geht uns alle an, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass wir sozusagen auch nicht wieder in diese Falle tappen, in die so Freuds Zeitgenossen damals gegangen sind, die gesagt haben, was, Kindersexualität, um Gottes Willen, nein, nein, haben die nicht, da gucken wir nicht hin. Sondern im Gegenteil, je intensiver und je häufiger wir da hingucken, desto eher können wir den Kindern auch helfen, eine gesunde Sexualität zu entwickeln, beziehungsweise ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper zu entwickeln und sie vor allen Dingen sozusagen als Gegengift zu dieser Pornografie, die eben jetzt ein Teil unserer Gesellschaft geworden ist, die wird ja nicht mehr gehen. Kann man ja auch nicht verbieten, denn das Internet lässt sich auf nationalen Ebenen ja nicht in dem Sinne zensieren oder zumindest in einer demokratischen Gesellschaft wird das nicht getan. Ich lade also dazu ein, die sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen, auch wenn es eigenartig ist. Eine kleine Anekdote. Ich habe Bekannte, die haben 2 Töchter, die in einer Waldkita in der Nähe von Köln ihre Kindergartenzeit verlebt haben. Und da waren ungeheuer viele Männer in der Waldkita. Ganz tolle Erzieher, die sich also aufgeopfert haben für die Einrichtung, die mit den Kindern tolle Sachen im Wald gemacht haben und so weiter und so weiter. Aber sie haben den Kindern, Mädchen wie Jungs, natürlich auch die Windeln gewechselt. Das ist nun mal so in einer Kita. Man merkte da an den Vorhaltungen der Eltern, was da noch so in den Köpfen rumspukt. Wenn ein Erzieher, ein männlicher Erzieher ist sofort ein Kinderschänder. Warum sollte der sonst in einer Kita arbeiten? Ne? Doch nur, damit der an den kleinen Penis und den kleinen Vaginas der Kinder rumgrabbeln kann. Ja, nichts ist falscher als das. Ich habe die Erfahrung gemacht oder meine Bekannten haben die Erfahrung gemacht, dass das ganz engagierte, tolle Leute gewesen sind und dass man auch da sich selber überprüfen muss, mein Gott, ein Erzieher ist ein Pädophiler. Ja, das ist er nicht, um Gottes Willen. Ne? Es gibt Pädophile, veranlagte Menschen, selbstverständlich gibt es die, aber das bedeutet nicht, dass der Beruf des Erziehers in irgendeiner Art und Weise nur von Frauen besetzt werden dürfte und das bedeutet auch nicht, dass man misstrauisch gegenüber männlichen Erziehern sein sollte, sondern man sollte sie eher dafür bewundern, dass sie einen traditionellen Frauenberuf ausüben und ihn zum Teil ganz, ganz toll ausüben. Für Jungs ist der Umgang mit Männern als Rollenvorbilder wichtig. Ja, für Mädchen auch, aber für Jungs eben auch. Und da wird auch eine Lücke durchgefüllt. Also auch da bitte keine Angst, sondern eine gesunde, vernünftige, aber interessierte Auseinandersetzung. Das wäre so das, was ich empfehlen würde. Und das wäre so mein Anliegen auch durch diese Sendung. Kommen wir aber zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Einblicke, sind es ja nicht immer, ne? Ein paar neue Gedanken vielleicht vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Ihr findet ihn auf den üblichen Plattformen eben auch, ne? Und könnt mich gerne weiterempfehlen. Und für alle diejenigen, die in absehbarer Zeit die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie anstreben vor dem Gesundheitsamt, auch da möchte ich nochmal auf das Freebie aufmerksam machen. Unter www.prüfungsdoping.de/bonus findet ihr dieses Video und vielleicht nützt es dem einen oder anderen. Oder vielleicht hat der eine oder andere Spaß, es sich so anzusehen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und verbleibe euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.